Es war in der Zeit, als in Russland die Pogrome waren. Das ist ein Begriff, den verbindet man auch von der russischen Sprache her kommend mit dem Hass, der sich dann über die jüdische Gemeinde ergoss. Und dann hat man Synagogen angezündet, Geschäfte der jüdischen Leute geplündert. Und so brannte auch in einem Ort die Synagoge nachts. Und die Leute kamen aufgebracht zu dem Haus des Rabbiners, haben mit viel Entsetzen und Empörung darüber berichtet. Und er blieb gelassen. Er hat sich nicht ablenken lassen von seiner, wie er sagte, Unterhaltung mit Gott. Den Menschen war das unverständlich und er hat das mit folgenden Worten begründet. Er hat gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann wird er diese Leute bestrafen. Und wenn es ihn nicht gibt, dann brauchen wir keine Synagoge. Für einige war das Gleichgültigkeit. Er sagte, das ist Gottesgelassenheit. Das ist Gottvertrauen, Gottergebenheit. Und unser heutiges Wort Gelassenheit kommt aus Gottergebenheit. Das ist umgewandelt worden, ist heute für uns im alltäglichen Sprachgebrauch auch bekannt. Nur Gelassenheit ist auch etliche Mal belastet mit Gleichgültigkeit. Und das würde ich hier so nicht reinbringen wollen. Aber dieses Vorbild von einem Menschen aus dem Neuen Testament, Johannes den Täufer, den Abschnitt wollen wir uns jetzt lesen. Und ich glaube, er wird uns hier in diesem Abschnitt einige Worte sagen, die uns helfen können, mehr Gottergebenheit zu erleben in unserem Leben und vielleicht etliche Mal auch gelassener zu reagieren. Wir lesen uns Johannes Kapitel 3, die Verse 22 bis 36. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch zu Enon, nahe bei Salim, denn es war viel Wasser dort, und sie kamen und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da erhob sich eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und den Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, freut sich hoch über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben herkommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel ist, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn welchen Gott gesandt hat, der redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt ihm den Geist nicht nach Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist das letzte Zeugnis, das Johannes über Jesus gibt, was er zu Jesus sagt. Wir haben im Text gemerkt, hier sind mehrere wichtige geistliche Grundsätze drin. Und es ist auch nicht ganz unwichtig, die Zeit zu beachten, in welche das Ganze geschieht. Das ist das erste Jahr vom Wirken von Jesus. So wie die Schriftgelehrten die Aufgabe hatten, in dem Volk alles zu beobachten, was geschieht. Und auch wenn besondere Ereignisse geschahen, wenn herausragende Persönlichkeiten kamen, war es ihre Aufgabe, nachzusuchen, nachzuforschen, denn sie wollten ja es auch nicht verpassen, wenn der Messias kommt. Und so war das erstmal eine Zeit, da wurde auch Jesus von den Schriftgelehrten beobachtet. Sie stellten am Anfang keine Fragen, sie guckten nur und hörten nur. Und dann beginnt die Zeit, dass sie Fragen stellen. Und der Abschnitt davor ist ja so eine Fragestellung, nicht öffentlich. Das ist das Gespräch mit Nikodemus. Das ist hier eben geschehen, dass er nachts zu Jesus kommt und sagt, ganz einordnen können wir das nicht. So wie du dich verhältst, bist du ein Mensch von Gott. Aber was du sagst, das passt uns nicht ganz. Es kommt ja die Zeit, da wird Jesus gefragt. Da gibt es einige Auseinandersetzungen. Und dann kommt die Zeit, dann will man immer mehr Zeichen sehen von Jesus. Und dann kommt der Moment, im Matthäus-Evangelium ist ja sehr deutlich festgehalten, dass Jesus sagt, es wird euch kein Zeichen mehr gegeben werden, außer das eine Zeichen von Jona. Und das war seine eigene Kreuzigung. Hier tauft Johannes mit seinen Jüngern und sie sind hier alle im Land Judäa. Das ist ja auch eigentlich nach der babylonischen Gefangenschaft ein Überbegriff für das ganze Land. Aber wenn es erstmal so ist, wie an diese Stelle kommt, dann ist doch gemeint das Gebiet, wo der Stamm Juda angesiedelt war. Und das ist ja die Wüste und dann noch ein Teil vom Jordan, aber nahe bei Jerusalem. Jetzt entsteht hier in dieser Situation, dass Jesus auch mit seinen Jüngern tauft, wie das Evangelium uns aber an einer anderen Stelle sagt, dass er selber nicht getauft hat als Handlung. Das haben seine Jünger getan. Johannes tauft hier immer noch mit der Taufe zur Buße, wo er das auch sehr klar so ausspricht. Und Jesus gibt ja ihm später das Zeugnis, als Johannes erstmal enthauptet ist und sagt, jeder, der sich bei Johannes taufen ließ, hat Gott gerecht gegeben. Die Menschen waren bereit, das, was Johannes sagte, bekennt euch als sündige Menschen, erkennt euch als sündige Menschen. Hier ist die Situation jetzt, dass die Jünger kommen und zu Johannes die Frage stellen, weil sie wahrscheinlich auch zum Teil unsicher geworden sind. Sie fragen sich, wer hat den rechten Glauben? Hier haben Sie eine Auseinandersetzung mit den Reinheitsvorschriften der alttestamentlichen Schriftgelehrten. Johannes hat seine eigenen Anhänger und Gruppen. Und da ist noch Jesus mit seinen Anhängern und Gruppen. Und die wachsen auch. Scheinbar bekommen die mehr Zuwachs als Johannes. Aber es ist alles nicht klar. Es macht sie unsicher, dass sie es nicht so fassen können und sagen können, wir sind jetzt zufrieden und glücklich, wir haben das Richtige. Das geht so nicht, weil die Wirklichkeit anders ist. Die anderen geben es ihres nicht auf, Jesus nimmt mehr zu, sie sind verunsichert. Welche Gruppe hat Recht? Ich glaube, heute ist das die gleiche Frage und die ist oft noch unübersichtlicher. Die Antwort, die Johannes hier gibt, geht auch nicht in die Richtung, wie Sie fragen. Er fragt gar nicht, beantwortet das gar nicht, wer hier Recht hat, sondern er gibt Ihnen einen geistlichen Grundsatz. Und das ist auch der erste geistliche Grundsatz, der uns im Leben als gläubige Menschen zu Gottergebenheit führt oder zu Glaubensgelassenheit, wenn wir das so umschreiben würden. Ein Mensch kann sich nichts, auch nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel gegeben sein. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Mit diesem Grundsatz, ja, sagt Johannes, warum er selber jetzt nicht so eifersüchtig reagiert wie seine Jünger. Und er will ihr dann mit ihnen sagen, was seid ihr so unruhig, was seid ihr so besorgt? Keiner wird Gottes ewigen Vorsatz vernichten können. Was auch immer hier jetzt geschieht, Gottes Endziel und Gottes Absichten werden bestehen bleiben. Und wir sehen ja das in dem Unmöglichen. Das heißt, auch wenn der Feind Gottes, der Satan, sich freut darüber, dass er den Sohn Gottes jetzt so weit hat, dass er am Kreuze stirbt, dann ist das gleichzeitig Satans Niederlage, so widersprüchlich wie es auch nicht ist. Und er kann gar nicht anders als zu verlieren, das geht nicht anders, weil Gott gibt, Gott nimmt, Gott regiert und Gott lenkt. Und das hat Johannes in seinem Herzen sehr tief verankert. Das hat er geglaubt, daran hat er sich öfter erinnert, nicht nur einmal, das weiß ich schon, sondern da hat er immer wieder neu dahin sich ausgerichtet. Jesus sagt zu Pilatus die gleichen Worte, den gleichen Wortlaut. Er sagt ihm auch das Gleiche. Der Mensch kann sich nichts nehmen. Pilatus sagt zu ihm, weißt du nicht, dass ich das entscheide, was mit dir geschieht? Du sollst kooperieren mit mir, du sollst antworten. Und Jesus sagt, du kannst nur das, was dir gegeben ist. Wenn dir das gegeben ist, dann tust du das. Es gibt ihm hier eine Glaubensgelassenheit, weil er in diesen entscheidenden Fragen weiß, es gibt einen lebendigen Gott, und er wird die Menschen, die die Synagoge anzünden, die wird er bestrafen. Das ist nicht meine Aufgabe. Es ist dir jetzt gegeben. Und deswegen hast du das Recht, mich zu richten. Aber über alles regiert und waltet Gottes Allmacht. In dieser Welt hat Gott noch immer die Kontrolle und er hat sie nicht verloren. auch wenn uns vieles in dieser Welt Angst macht. Aber wie wichtig ist dieser Grundsatz, dass wir uns das immer wieder neu daran erinnern, was Johannes hier sagt. Ein Mensch kann nichts tun, es sei ihm dann von Gott gegeben. Es kann ja auch sein, dass die Jünger von Johannes hier ganz einfache menschliche Eifersucht haben, dass sie das noch so betonen. Und der Zulauf bei Jesus ist ja größer wie bei uns. Und kennen wir das nicht, Geschwister, wenn sich jemand bekehrt und dann sagen wir das so mit Nachdruck und der kommt zu uns. Eigentlich nicht gut. Eigentlich sollen wir uns freuen, wenn er im Reich Gottes ist. Ob zu uns oder bei den Nachbarn. Das ist doch nicht so entscheidend. Aber irgendwie wollen wir doch auch ein bisschen zu den Richtigen gehören und Recht haben wollen und auch irgendwie doch dieses Menschliche, was wir so mit Eifersucht beschreiben können, hat auch hier bei den Jüngern von Johannes Raum im Herzen. Bei den Jüngern von Jesus und bei mir. Ich finde mich auch immer wieder daran. Dagegen muss man was machen. Das muss man erkennen als was zum Reich Gottes nicht Gehörendes, was uns viel Unruhe bringen wird. Gottes Gelassenheit überlässt diese Sachen Gott. Eifersucht will immer alles unter Kontrolle haben. Die will die Dinge beherrschen, lenken und steuern. Aber Gott regiert die Welt und nicht wir. Und deswegen ist Gottes Gelassenheit auch eine Qualität des Lebens. Ich glaube, der Grundsatz würde uns auch helfen. Der würde uns in vielen Lebenssituationen doch mehr Halt geben. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei, denn es ist ihm vom Himmel gegeben. Johannes wiederholt hier in diesem ganzen weiteren Ausführung sein Zeugnis über Jesus und sagt, stimmt, ich habe das am Jordan, als er getauft wurde, gesagt und es ist dabei geblieben. Es ist dabei geblieben, es geht nicht um uns. Es soll einfach so sein. Auch wenn jetzt mehr Menschen zu ihm gehen, genauso soll es sein. Hat das in unserem Leben Platz und Raum, dass wir sagen können, Gott lenkt, führt und regiert das Leben? Und Johannes bringt hier das Beispiel von dem Bräutigam und von den Gästen. Und will das, glaube ich, mit dem Bild sagen, wir fühlen uns zu oft als der Bräutigam auf der Hochzeit. Aber wir sind es nicht. Wir sind nur Gäste. Ein Bräutigam gibt es nur einen. Und das ist auch die Hauptaussage in der weiteren Ausführung, die Jesus hier sagt. Vom Himmel ist nur einer gekommen. Und nur einer redet Gottes Wort. Alle anderen, er schließt sich mit ein, Johannes, die Schriftgelehrten. Wenn wir das in die heutige Sprache bringen, die Baptisten, die Mennoniten, die Evangelischen, die Katholiken, Protestanten als Überbegriff, die Orthodoxen, wir alle, wir sind von der Erde. Wir sind von hier und nur einer ist vom Himmel gekommen. Und diesen Grundsatz will Johannes hier betonen. Und sagt, wir machen uns oft zum Bräutigam, aber den gibt es nur einen. Wir sind alle Gäste auf der Hochzeit. Und wenn das unser Freund ist, dann freuen wir uns. Und wenn wir seine Stimme hören, dann kennen wir sie. Und diese meine Freude, sagt er, die ist jetzt da. Und deswegen führt er hier seine Jünger, der Johannes, zu dem zweiten geistlichen Grundsatz, und sagt ihnen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss größer werden und ich muss geringer werden. Das ist der zweite geistliche Grundsatz, der uns im Leben wirklich helfen wird, gelassener zu leben, wenn es um Fragen geht, die vielleicht sogar unsere Existenz bedrohen. Das, was uns so wichtig ist, unser Name, unser Ansehen, unsere Würde, unsere Ehre. Johannes wusste, welche Aufgabe er hier auf dieser Erde hatte und sagte das auch. Ich bin gekommen, um ein Wegbereiter zu sein. Geschwister, ich will das auch jetzt nicht, dass wir das falsch verstehen und sagen, ich werde einmal solche Haltung einnehmen und da ist die immer bei mir so. Das ist eine geistliche Erfahrung, die muss man immer wieder erneuern. Auch Johannes hatte eine Zeit, wo das alles bei ihm auf einmal in Frage sich stellte. Aber hier hat er diesen geistlichen Blick und sagt das hier mit sehr deutlichen Worten. Er muss wachsen und ich muss geringer werden. Das gibt uns im Leben eine Glaubensgelassenheit. Das hilft uns, dass wir uns nicht so wichtig nehmen. Johannes sagt hier, zu mehr bin ich in diese Welt auch gar nicht berufen worden. Mehr sollte auch gar nicht werden, als da ist. Und die Frage stellt sich an uns Menschen, an uns gläubige Menschen, nicht umsonst. Wissen wir, warum wir auf dieser Welt leben? Weiß, dieser Gedanke, sagen die Philosophen, kann gefährlich sein. Der kann Menschen in die Sinnlosigkeit führen. Und wenn sie in der Sinnlosigkeit bleiben, dann haben Menschen keine Kraft und keinen Willen mehr zu leben. Aber für gläubige Menschen, finde ich, ist das eine wichtige Frage. Und die ist so verankert im Worte Gottes, dass sie uns nicht zu Sinnlosigkeit führt, sondern gerade zu einem größeren Sinn in unserem Leben. Wie oft beschäftigt uns dieser Gedanke? Ich bin nicht zufällig auf dieser Welt. Das wollte der ewige Gott so. Das ist in seinem Plan. Und jedes von unseren Kindern ist so geboren, weil Gott es wollte. Gibt uns das nicht eine Glaubensgelassenheit? Ich bin auf dieser Welt nicht zufällig. Gott wollte das so. Durch falsche Ziele, durch falschen Ehrgeiz entwickelt sich so oft ein Frust über das Leben, eine große Unzufriedenheit. Und wir fragen uns, wo kommt die her? Und dann sagen Menschen oft, ich bin doch schon so grau, ich bin doch schon so unscheinend. Wie soll ich noch kleiner werden? Das vernichtet mich doch ganz. Wie soll das geschehen? Ich bin doch schon so zurückgezogen, ich bin doch schon so demütig. Ich habe so Angst, meinen Mund aufzumachen. Ich bin doch ein schüchterner, grauer Mensch, der in dieser Welt nichts bedeutet. Und jetzt soll ich noch kleiner werden. Das geht nicht, das kann ich nicht. Aber ich glaube, das will Johannes hier gerade betonen und sagen, wir merken das nicht, aber es geht ja auch immer noch um uns. Wir sind ja auch bei dem Kleinerwerden immer noch bei uns. Wir haben ja nichts mit anderen Sachen zu tun. Es geht nur um uns. Und dieses um uns gehen ist vielleicht hier auch der Schlüssel, warum wir da nicht einen größeren Blick für bekommen. Weil Johannes verbindet dieses Kleinerwerden nicht mit einem einseitigen Prozess, sondern er sagt, er muss größer werden. Und dann ist das Kleinerwerden gar nicht schmerzhaft. Dann füllt sich das wieder alles. Wenn ich einen großen Jesus habe, dann muss ich nicht groß sein. Dann weiß ich, ich bin von dieser Erde, ich bin irdisch, aber ich habe einen großen Gott. Und dieses Größerwerden ist, glaube ich, was wir hier vergessen, was wir zu wenig darauf achten, dass uns das wichtig ist, dass ich sage, ich will mich wirklich damit beschäftigen, damit will ich wirklich meine Gedanken fühlen. Jesus wachsen zu lassen, diesem Ziel unseres Lebens näher zu kommen. Oft geschieht das, ohne dass wir das vielleicht so denken, weil wir das Richtige tun. Wir nehmen uns Zeit für die Gemeinschaft mit Gott. Wir nehmen uns Zeit und zählen das nicht so für unnötig und beschäftigen uns nur mit uns. Wie sieht das bei uns aus? Bin ich zufrieden mit dem, wie Gott mich geschaffen hat, mit meinen Gaben und Talenten, mit meinen Fähigkeiten, mit der Zeit, wo ich reingeboren bin? Oder schauen wir doch lieber auf die Schönen und Reichen? Wie schön, denen ist alles zugefallen. Die haben so eine gute Aura, die sind so in eine gute Startposition gekommen. Oder können wir uns wirklich in unserem Gott geborgen wissen, dass mit dem, was er gedacht hat, gemacht hat und wo er mich reingesetzt hat, dann hadern wir nicht damit, sind nicht unzufrieden über unsere Stellung in der Gesellschaft, um die Anerkennung, um die Dienste und Aufgaben, die wir haben, ob ich Hausfrau bin, ob ich Vater bin. Welche Aufgabe auch ich mache, wir können die vergolden, Geschwister. Wir können die veredeln. Wir können in diesen täglichen Dingen eine Freude erleben, wenn wir einen großen Gott haben. Und das sagt Johannes hier. Bin dabei, kleiner zu werden, weil er immer größer wird. Und deswegen kann ich mich darüber freuen. Und das Kleinerwerden ist nicht schmerzhaft, obwohl das in dem Erleben auch mal Schmerzen verursacht. Johannes geht hier diesen Weg. Und deswegen nimmt er sich Zeit und zeigt seinen Jüngern diese herrliche Stellung von dem Sohn Gottes auf. Und er sagt ihnen, er ist von oben gekommen. Er ist vom Himmel gekommen. Nur er ist der Augenzeuge, was im Himmel ist. Er hat die Worte des Vaters gehört und er weiß, was da ist. Jedes Wort von Jesus, was er gesprochen hat, ist Wort Gottes. Von welchem Mensch wollen wir das sagen? Jesus ist die Liebe des Vaters. In Jesus liegt unser ewiges Schicksal. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, auf dem bleibt Gottes Zorn. Je größer Jesus in unserem Herzen wird, je mehr werden wir Vertrauen haben zu ihm. Denn das, was Gott hier selber macht, das fällt uns oft so schwer. Johannes sagt, der Vater hat alles in seine Hand gelegt. Der Vater tut das. Wir schaffen es scheinbar nicht. Alles in seine Hand zu legen, als ob das für uns doch so ein zu großes Wagnis, zu großes Risiko ist. Ich will mit dem Beispiel schließen von Aidan Wilson Tozer, ein bedeutender evangelikaler Christ in der kanadischen Geschichte. Er ist jetzt schon beim Herrn, er ist heimgegangen. Er berichtet über eine Situation. Sie waren eine Familie mit 6 Söhnen hatten sie, mit seiner Frau. Und er sagte, ihr wisst wie, ungefähr, wie das vorgeht dann und wie wir uns dann zwischendurch schon nach Ruhe sehnten. Und dann waren sie schon über 40, er 42, seine Frau auch so. Da bekamen sie noch ein Mädchen. Und ihr sagt, nach 6 Jungs und dieses kleine Mädchen, ihr wisst ungefähr, wie mein Herz sich an das Töchterchen gebunden hat. Ich habe sie so verwöhnt, ich habe sie so geliebt. Er sagt, die hat nicht ein gerades Haar gehabt. Ein ganz krauser, buscheliger Kopf. Und ein bildhübsches Mädel. Sie war mein Eins und Alles. Und dann habe ich gesagt, lieber Vater, dieses wunderschöne Ding, das lege ich in deine Hand. Das ist dein Menschenkind. Tu und wirke und mach mit ihr, was du willst. Und dann gab er mal Zeugnis darüber und sagt, weil ich in dem Moment das wirklich so meinte und auch meinte, du kannst sie auch nehmen, was auch immer du tust, aber wenn sie in deiner Hand ist, dann ist sie aufgehoben. Und als er dieses Zeugnis mal erzählt hatte, kommt eine Missionarin zu ihm und sagt, Bruder Totza, das, was Sie da gemacht haben, haben Sie nicht Angst? Nein, sagt er, ich habe nicht Angst. Ja, aber wenn Gott das so machen würde, ja, ich meine das doch so, sagt er. Ich habe doch nicht Angst für Hände, die durchbohrt sind. Der kann die doch nehmen. Die hat die nicht genommen. Wir denken jetzt bestimmt, ja, das ist das schlimme Ende, dann nimmt er die unbedingt. Das wollte er hier gerade sagen, das ist so nicht. Gott ist gut. Er ist ein liebender Vater. Ich habe nicht Angst, in seine Hand was zu geben, weil nichts kann nie geschehen, wo nicht Gottes Wille dabei ist. Das hat Johannes gelernt. Er war dabei, das zu lernen. Und in dem zweiten Grundsatz, dass er sagt, ich muss kleiner werden und Gott muss größer werden. Das hilft uns in unserem Leben, in der Gelassenheit des Glaubens zu wachsen. Und wenn Jesus größer wird, dann werden wir uns nicht so wichtig nehmen. Und dann können wir gelassener leben. Amen.